Es ist Samstag, der 12. November.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und heute blicken wir ein bisschen auf das, was so im Laufe der Woche noch liegen geblieben ist. Was ist uns im Bereich des Feuilletons, der Popkultur, der Gesellschaftskritik noch untergekommen, was wir unbedingt noch besprechen müssen. Und da habe ich natürlich an dieser Stelle einen intellektuellen Allrounder, vielleicht den größten Unterhalter Deutschlands. Wenn man Menschen wie Glashäufer Umlauf oder Thomas Schmidt befragt, dann bestätigen die das. Und er ist hier gern gesehener Gast. Begrüßen Sie den Musiker, den Schauspieler, den Podcaster. Hallo Olli Schulz.
Und neuerdings auch Unterarm-Tätowierter, wie du sehen kannst. Hallo Micky Beisenherz.
Wow. Ist das ein echtes?
Es ist ein echtes. Es ist ein altes Hamburger Seefahrtstattoo, was ich mir habe machen lassen. Vielen lieben Dank für die Einladung. Nein, Quatsch. Es ist natürlich raufgeklebt von meiner Tochter heute. Aber sie meint, ich bin langsam reif für ein Tattoo auf so einen Unterarm. Das wollte ich dir gleich mal zeigen zur Begrüßung.
Lustig.
Vielen lieben Dank, dass ich mal wieder bei dir sehen darf. Ich bin gerne Zaungast in deiner Sendung. Rede gerne mit dir ein bisschen Blödsinn, obwohl du natürlich hervorragende Experten hier mal einlädst. Deswegen ist es mir ganz wichtig, am Anfang der Sendung immer zu sagen, ich bin nur ein lustiger Musikant, der gerne mal reinguckt und sich mit dir Sachen anschaut, aber würde mich niemals als Experten auf irgendeinem Fachgebiet
sehen. Du, ich glaube, also speziell nach Jens Spahn ist für unser Stammpublikum vielleicht jemand, der in keinem Fachbereich sich besonders dominant zu Hause fühlt, vielleicht auch mal wieder eine erfrischende Abwechslung. Wobei ich zugeben muss, ich hatte meinen Spaß. Er ist also herzlich wieder eingeladen, bevor da irgendjemand auf die falschen Gedanken kommt.
Nee, es war auf alle Fälle eine bemerkenswerte Sendung, die ich mir natürlich auch angehört habe. Ganz liebe Grüße auch mal. Vielleicht lernen wir uns ja auch mal kennen.
Übrigens, heute, also heute, da die Sendung ausgestrahlt wird, hätte Loriot seinen 99. Geburtstag. Und Loriot, das ist eine Person, da konnte man damals, wenn man als Prominenter saß bei Markus Lanz, als sie noch Publikum hatten, wenn du in der Sendung bis dato schlecht abgeschnitten hast, musstest du eigentlich nur einen Satz sagen, also da können sie mir sagen, was sie wollen, aber Loriot ist unerreicht. Dann gab es immer noch
Applaus. Für mich bleibt Loriot der größte Humorist dieses Landes. Und dann klatschen alle.
Da klatschen alle.
Da können sich alle drauf einigen. Aber ich glaube, lass es noch 5 Jahre weiter, die Zeit weiterdrehen. Selbst dann wird der Applaus für Loriot etwas spärlicher ausfallen, weil alles verblüht, alles vergeht, alles wird vergessen irgendwann. Und irgendwann wird es auch mit Loriot noch so sein. Da wird man sich noch dran erinnern. Und da werden irgendwie in 100 Jahren junge Leute sich das angucken und denken, das ist ja voll die Scheiße. Das ist ja voll langweilig. Das trifft ja gar nicht mehr. Das kommt ja auch noch dazu. Die Zeit ändert sich. Aber noch ist er natürlich eine Instanz für den deutschen Humor.
Absolut. Naja, der Humor von Loriot bleibt natürlich so lange unerreicht frisch, solange das zutiefst verklemmte, missgünstige, unelegante und hüftsteife den Deutschen innewohnt, solange ist der beobachtende Humor von Loriot auch noch nicht komplett rausgewaschen.
Ich werde es jetzt auch vermeiden, unseren Zuhörern und ZuhörerInnen irgendwelche Loriot-Witze zu zeigen und gegenseitig nochmal abzuklären, welches denn deine Lieblinge sind, Micky, und welches denn meine Favoriten sind.
Oh Gott, ja bitte, nein, lass uns das nicht machen. Das Einzige, was ich dazu sage...
Aber Happy Birthday an Loriot und alle seine Hinterbliebenen vielleicht, die heute diesen Tag noch feiern und sich an diesen wahrscheinlich sehr bemerkenswerten Mann erinnern.
Die Schlagzeile des Tages.
Ob sie sich in Zukunft an diesen bemerkenswerten Mann erinnern, also ich weiß es nicht. MDR stellt Sendung von Bernhard Brink ein. Wo warst du, als der MDR die Sendung von Bernhard Brink eingestellt hat? T-Online meldet das. Für Musikfans war sie ein Highlight im deutschen Fernsehen. Jetzt stellt der MDR die Schlagershow von Bernhard Brink ein. Der Sänger ist traurig. Und da sagen viele, was? Der hatte eine Sendung?
Ja, genau. Das Tragische ist, dass ich jetzt erst davon erfahre, dass er eine Sendung hatte und auch schon seit mehreren Jahren, so wie
ja,
ich das jetzt
Ja, seit April 2018. Also er hätte fast die 5 Jahre voll gemacht. Bernhard Brink, er ist...
Der ewig junge Bernhard Brink. Ich saß mal neben ihm beim Mary Rose Konzert und er sah wirklich, das ist noch gar nicht so lange her. Und er ist ja einer der alten Recken, die ich noch kenne. Ich bin ja bei meinen Urgroßeltern groß geworden, bei ganz alten Menschen. Da liefen alle volkstümlichen Sendungen und Bernhard Brink, also langsam gehen sie alle. Toni Marshall ist, glaube ich, pfeift noch auf den letzten Loch. Das tut mir jetzt letztlich will ich gar nicht so sagen, sondern ganz liebe Grüße auch in die Richtung von Toni Marshall. Aber ich habe viele große Schlagerstars kommen, vor allem gehen gesehen. Und Bernhard Brink ist einer der Letzten, der die Fackel noch hochhält. Und ich wünsche ihm alles Gute auf alle Fälle. Nenn mir mal einen Hit, Micky, nenn mir mal einen großen Hit von Bernhard Brink jetzt aus dem Handgelenk.
Das ist gemein, ne? Das ist nämlich bei Bernhard Brink wirklich nicht einfach.
Bei anderen, bei Mary Rose oder bei Vico Toriani oder solchen Leuten oder auch Toni Marshall, hast du wenigstens einen. Roberto Blanco, du kennst ja einen von Gigi Anderson, die Glocken von Rom oder ja, wie das da heißt. Aber du kennst
ja, oder Nein heißt ja, wenn man lächelt, so wie du.
Ja,
ne?
Sowas in Art. Aber Bernhard Brink ist nun mal leider auch nicht mit großen Hits gesegnet gewesen.
Aber vielleicht eine wahnsinnig große Fresse immer ja gehabt, ne? Das habe ich an Bernhard Brink immer bewundert. Der ist da wirklich schon immer so.
Hat er nicht ein Buch geschrieben über Dieter Bohlen, das heißt Bohlen mein Fahrer? Wo echt? Es nur in dem Buch darum geht, dass er früher von Dieter Bohlen gefahren wurde. Ich glaube, der hat ein Buch geschrieben. Und dann gibt es ja auch noch das Buch
gut
von Frank Farian, damals, ja, als Dieter Bohlen seinen Erfolgsfeldzug hatte, mit seinen Büchern
Stupid
Nichts als die Wahrheit.
Bohlen. Genau.
Stupid dieser Bohlen von Frank Farian, wo er aufgeräumt hat und gesagt hat, eigentlich immer nur, das Buch lief so, Dieter Bohlen hat so und so viel Platten verkauft. Ein Frank Farian aber hat so und so viel Platten verkauft. Es war ein reines Lattenmessen, was auf 400 Seiten gestreckt wurde. Und so ein ähnliches Buch gibt es, glaube ich, auch von Bernhard Brink oder ein Kapitel nur in dem Buch, das heißt Bohlen, mein Fahrer. Das ist den Leuten natürlich auch wichtig.
Wobei, wo wir gerade schon so kurz in die musikalischen Feinheiten drohen einzubiegen, das muss ich schon sagen, Frank Farian, das musikalische Oeuvre, das Vermächtnis, ist aber wirklich nicht so übel. Ne? Also sowohl Milli Vanilli als auch Boney M., das ist schon wirklich gut.
Neben Jack White einer der ganz großen Deutschen gewesen. Ja, ist ja auch, Jack White ist auch noch so einer von den Kapeiken.
Ja, das stimmt, aber den hätte ich...
Ralf Siegel, Jack White, Frank Farian, die gönnen sich alle die Butter nicht auf dem Brot. Und ja, ich kann mich daran erinnern, wie Jack White bei Brisant viele Tränen verloren hat, weil seine 21-jährige tschechische Freundin ihn verlassen hat, nach 4 Jahren Beziehung. Und er hat dann schon mit weit über 60 da mit Tränen irgendwo in so einem Restaurant alleine saß und meinte, sie hat ihm das Herz gebrochen.
Ja.
Und sie wahrscheinlich irgendwie doch nochmal, vielleicht mit 21, 22, das Ruder in ihrem Leben nochmal umreißen.
Also er ist ja nochmal, das ist so lustig, und bevor wir gleich zum nächsten Thema kommen, Jack White, mittlerweile glaube ich 79 oder 80 oder so, Horst Nussbaum, mhm, heißt er ja eigentlich, und der hat vor ein paar Jahren geprahlt und sagte, ich bin jetzt Deutschlands ältester Papa, ältester Promi-Papa, wo du sagst, das ist natürlich eine Leistung, und dann ging es darum, dass seine neue Frau, in Klammern 28, mhm, dass sie mittlerweile ja seit einem Jahr Mutter seines Kindes ist, oder schon seit 2 Jahren. Sie schläft aber kontinuierlich immer im Kinderzimmer mit dem Nachwuchs, weil sie muss sich nochmal kümmern, falls da was ist oder so. Also das Ehebett ist schon seit einiger Zeit.
Ich glaube, sie muss sich in beiden Betten kümmern, ob nicht das eine, ob das Kind überlebt und ob nicht der Mann jetzt stirbt in der Zeit, weil Jack White, also nicht, ohne jetzt zu makaber zu werden, aber ich glaube, sie hat an beiden Betten einiges zu tun.
Entzauberte Scheinriesen.
Account-Verwirrung auf Twitter. Jetzt hat sogar Jesus ein blaues Häkchen. Das berichtet der Spiegel. Auf Twitter können Nutzer ihre Accounts neuerdings gegen Geld interessanter daherkommen lassen. Das macht es schwerer, echte von Fake-Accounts zu unterscheiden. Ja, es ist ja jetzt, also es ändert sich ja täglich. Jetzt, da wir reden, ist es ja auch schon wieder vorbei. Ja. Jetzt ist es wohl so, wer im Monat $8 bezahlt, bekommt zumindest in einigen Ländern ebenfalls das blaue Häkchen ohne Identitätsprüfung. Ob jemand einst seine Identität verifiziert hat oder einfach nur Blue Abonnent ist, das lässt sich nun nicht mehr auf den ersten Blick sagen. Zwar wird nach einem Klick auf das Häkchensymbol ein entsprechender Texthinweis angezeigt. Parodie-Accounts sollen künftig das Wort Parodie im Namen tragen. Und es gibt zusätzlich noch das Label offiziell auf den Konten einiger Firmen als neues Echtheitssymbol. Trotzdem ist es jetzt so, dass es die unterschiedlichsten seltsamen Informationen gibt. Also es gibt es einen Account, der im Stil von BP, der Öl- also und Gas, Ölfirma, mein Gott, was erzähle ich da?
Mineralölkonzern.
Also, da, also danke, Olli. Und da wird dann geschrieben, nur weil wir den Planeten zerstört haben, heißt das ja nicht, dass wir ihn nicht vermissen können. Ne? Mhm. So. Oder gibt es dann einen Account, der nennt sich Tesla Real, und dann steht da nur Eilmeldung, ein zweiter Tesla hat das World Trade Center getroffen. So, also da ist jetzt derzeit sehr viel Missinformation unterwegs.
Der läuft Anarchie bei Twitter, würde ich sagen, momentan. Da ist komplette Anarchie.
Wirklich?
Ja, ne? Habe ich das richtig verstanden? Ich habe ja immer noch keinen Twitter-Account, dass sich jetzt irgendjemand meinen Namen schnappen kann, sich einen blauen Haken für 8 Euro kauft und dann sich als meine Person ausgeben kann?
Ich glaube ja, es könnte passieren, ja.
Okay, also ich kann einfach nur sagen, ich habe mich immer ferngehalten. Ich möchte auch nicht so rüberkommen wie der letzte Boomer und jetzt sagen, dass das sowieso mit alles Schrott war. Meine eigene hier Befindlichkeit war da, dass sich da die Leute gemeldet haben und schlecht über einen reden, weil sie wissen, man ist selber nicht da und kann sich nicht wehren,
ja,
und dann
ehrlich,
so aus,
ne,
der Hecke dann heraus und sich gleich wieder verstecken können. Und das ist das Einzige, was mich mit Twitter betrifft. Ansonsten weiß ich auch, dass es ein wichtiger Informationsdienst ist für viele Leute, die wichtige Sachen sagen können.
Ja.
Jetzt ist die große Frage, sehen die Leute jetzt auf Twitter weiter einfach dabei zu, wie Elon Musk diesen Kahn immer weiter runter runtersegelt, bis irgendwann die große MySpace-Domäne dort alles stattfindet? Oder sind sich die Leute doch zu stolz, wollen doch zu relevant sein und bleiben trotz des ganzen Chaos einfach da? Da bin ich auch bei meinem lieben Freund Jan Böhmermann gespannt, der ja auch eine ganz große, wichtige Rolle, sag ich mal, im Deutsch-Twitter spielt. Ja. Der macht jetzt immer stark Werbung für Mastodon. Ich kenne nur diese Progressiv-Metal-Band, die wahnsinnig gute Alben machen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt wirklich die Alternative ist. Da müsste jetzt irgendwie da jemand kommen, der es hinkriegt, die Leute zu überzeugen, dass das die Plattform ist, wo sich alle treffen. Tja. Sonst wird das alles zu so einer Nerd-Geschichte.
Hat so ein leichtes Biomarkt-Flair derzeit, ne?
Ja. Es ist tragisch für diese Plattform, aber es ist halt, wir haben auch irgendwann alle überlebt, als Facebook nicht mehr das ganz große Ding war und MySpace nicht mehr.
Ja.
Und so wird es sicherlich irgendwann zu einer neuen Plattform
kommen. Das kann passieren.
Das dauert aber jetzt noch ein Jahr. Der macht das langsam und ein bisschen hat man ja auch Sensationslust und will sich angucken, was Elon Musk als nächstes dort macht.
Absolut. Ja. Also momentan erinnert mich das ja so ein bisschen an diese Simpsons-Folge, wo Homer Simpson die Autofirma seines wahnsinnig erfolgreichen Milliardärsbruders übernimmt und es innerhalb von Millisekunden in die Scheiße reitet mit seinen Ideen. So fühlt es sich gerade ein bisschen so an. Ich glaube, das Problem, was wirklich dahinter liegt, gerade wenn man Twitter auch als Informationsmedium benutzt, und das tue ich sehr stark und viel, wenn plötzlich Relevanz und Kredibilität einzig und allein am Geld hängt, dass man bezahlt dafür, dass man als relevant ausgegeben wird, dann kriegst du natürlich ein Problem, weil dann wird es immer schwieriger, die gute von der schlechten Information zu trennen. Und wenn man dieses...
Das ist jetzt schon schwierig, finde ich teilweise.
Das stimmt, wobei natürlich es zwischenzeitlich so im Zuge der Corona-Hochphase ja dann immer die Möglichkeit gab, auch Informationen zu falsifizieren und dann eine Information dran zu pappen, das ist nicht verifiziert und so. Und das ist jetzt gerade alles weg und ich bin sehr gespannt, wie das sich weiterentwickelt. Ich bin ausreichend eitel, um bis auf Weiteres erstmal da zu bleiben und zu sagen.
Das habe ich mir gedacht, weil du aber auch die Lust an der Zerstörung dort vielleicht von innen betrachten möchtest. So. Ja. Und du hast ja, glaube ich, auch bestimmt eine große Hassliebe zu dieser Plattform. So,
total.
Nehme ich mal an.
Absolut.
Ja, und vielleicht tut es vielen gut. Wir sind alle erschöpft Ende des Jahres. Ich saß gestern mit einem sehr guten Freund, den ich für einen großen intellektuellen Denker halte, abends beim Essen. Er sagt, er ist so müde über jede Diskussion. Der ist auch bei Twitter, sich überhaupt noch irgendwie jetzt einzuschalten, weil es einfach so viel ist. Und guck mal, die meisten Sendungen, die wir jetzt machen, da wird zum Beispiel Angriffskrieg von Russland oder Ukraine gar nicht mehr erwähnt, weil das schon wieder ins Selbstverständliche reingekommen ist und auf einmal Iran das nächste Thema ist, wo alle drum und so geht es immer weiter. Viele Sachen sind unvollendet, hängen in unseren Köpfen und es brennt einen auch wirklich ganz schön aus, muss ich sagen.
Du meinst einfach nur so Informationsfragmente, die irgendwie so teilweise auf dem Frontallappen hängen und da ein bisschen was und da ein bisschen was.
Da ein bisschen was, genau.
Das stimmt schon, ja.
Und absolut. Am Ende habe ich das Gefühl, dass es immer mehr wird, immer mehr Druck auf den Schultern, immer mehr das Gefühl, was ist denn jetzt als nächstes? Wir haben das doch noch gar nicht gelöst als Menschheit. Ja. Wir müssen uns doch jetzt auch mal drum kümmern, wie es jetzt wirklich mit dem Klima weitergeht. Halt, wir müssen jetzt erstmal uns für den Iran stark machen. Und wenn wir das nicht machen, dann müssen wir nebenbei auch noch irgendwie, und so weiter und so fort. Ja, und das alles ist ja auch wichtig. Und das alles, man fühlt sich ja auch berufen und man kennt diese ganzen Aussagen, uns geht's noch gut, wir müssen was tun. Aber ich kann nur sagen, dass dieses Gefühl, dass es bei ganz vielen, dass immer mehr Sachen dazukommt, dafür sorgt, dass ich deswegen solche Nachrichtenplattformen nicht benutze, weil ich dann auch mich hilfloser fühle und noch weniger konzentriert mich auf ein Thema werfen kann.
Ist auch der Grund, warum viele Leute sich ja zusehends von Nachrichten abwenden. Ich habe das immer so ein bisschen verglichen mit der Situation, wenn Menschen andauernd Rechnungen bekommen, die sie eigentlich nicht mehr bezahlen können und dann irgendwann die Rechnung ungeöffnet, die Briefe in die Schublade wandern. Und das gilt manchmal, glaube ich, für Informationen und Nachrichten so, dass die Leute das Gefühl haben, ich kann dem ja nicht mehr Herr werden. Also wandern die Nachrichten quasi als Briefe ungeöffnet in diese Schublade. Also wir sind quasi informativ heillos überschuldet und ziehen die Rollladen runter und sagen, ich mag nicht mehr.
Wenn ich einen letzten Satz noch zu Twitter sagen kann, was ich mir mal aufgeschrieben habe, was das Problem ist. Twitter zeigt mir eine Diskussionskultur, in der wir gerade stecken, die mich nicht davon überzeugt, dass wir zueinander finden, sondern uns immer mehr voneinander entfremden. Und deswegen bin ich nicht Teil dieser ganzen Sache, weil ich eigentlich grundsätzlich mich gerne an Diskussionen, aber ich glaube einfach, diese ganzen Gruppendynamiken und so, und das ist das Ego, das ist Segen und Fluch mit dem Internet, habe ich glaube ich schon mal letztes Mal hier gesagt. Wir werden einerseits
es wird
davon...
Auch nicht besser werden.
Es wird auch nicht besser. Und deswegen ist es für meine eigene psychische Gesundheit, mich da dann rauszuhalten.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings.
Es ist in den letzten Monaten so gewesen, dass man an manchen Tagen, wenn es gerade mal wieder 8 Grad und Regen war, schon dachte, ach, ich würde jetzt doch ganz gerne mal vielleicht mal irgendwo anders sein, wo es ein bisschen netter ist. Wie komme ich denn da am schnellsten hin? Oder der eigene Verein ist etwas überraschend in Europa sehr erfolgreich und man möchte ein Auswärtsspiel besuchen und da vielleicht jetzt nicht unbedingt mit dem Lastenrad hinfahren. Und da kommt Eurowings ins Spiel. Es ist die führende Value Airline Europas, die versucht, den Menschen auch in turbulenten Zeiten wie Klimawandel, Wirtschaftskrise, globaler Instabilität oder steigenden Preisen, zumindest beim Fliegen, ein Gefühl von Leichtigkeit zu geben. Zum Beispiel durch smarte und lebensnahe Services. Und da kommt zum Beispiel die Option Flex Light ins Spiel. Da kann man bis zu 40 Minuten vor Abflug, da kann der Flug ab 10 Euro umgebucht werden. Das ist natürlich fantastisch, gerade wenn man so ein dynamisches Leben führt, wie ich es tue. Außerdem gibt es sogenannte grüne Tarife bei Eurowings. Das bedeutet, sie bieten nachhaltigeres Reisen mit verschiedenen Möglichkeiten an. Gegen einen geringen Aufpreis kann man sich für eine Reduktion oder Kompensation der CO2-Emissionen entscheiden und da fliegt man dann doch mit einem etwas besseren Gefühl. Das bedeutet, die Entscheidung für eine Reduktion der CO2-Emissionen bedeutet eine Entscheidung für nachhaltige Treibstoffe. SAF ist ein Kraftstoff mit bis zu 80% weniger CO2-Emissionen als herkömmliches Kerosin und wird hauptsächlich aus biogenen Reststoffen wie zum Beispiel Speiseölresten gewonnen. Das habt ihr auch noch nicht gewusst, oder? Ich auch nicht. Finde ich aber großartig. Die reine Kompensation unterstützt zu 100% Klimaschutzprojekte. Für Nachhaltigkeitsoptionen kann man sich sowohl während als auch nach der Buchung des Fluges entscheiden. Mit all diesen Möglichkeiten bietet Eurowings seinen KundInnen ein entspannteres Reiseerlebnis. Also jetzt das gesagt habend, fühle ich mich auch schon deutlich entspannter. Alle Infos zum entspannten Reisen mit Eurowings findet ihr auf eurowings.com und wie immer auch in den Shownotes.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Also es hört gar nicht auf. McDonald's-Deal. Shirin David kassiert Kritik auf Instagram. Das meldet der Kölner Stadtanzeiger. Rapperin Shirin, heißt sie eigentlich David oder David? Shirin David.
Shirin David.
Shirin David ist für Kontroversen bekannt. Fast nichts, das sie tut, wird nicht im Internet diskutiert. Eine Werbekampagne mit der Fastfood-Kette McDonald's löst ihre neueste Kontroverse aus. Badababa, lieben wir. Ja. Heißt der neue Slogan von McDonald's, angepasst an Shirin Davids gleichnamige Nummer 1 Single, wusste ich nicht. Die Fastfood-Kette hat am Donnerstag, 10. November, eine aufwendige Werbekampagne mit der Rapperin veröffentlicht. Und dann gibt es natürlich diverse Kommentare, die sagen, fantastisch. Und dann gibt es natürlich Riesenüberraschung. Kritik gab es im Netz.
Wirklich? Ja. Hätte sie auch vorher nie mitgerechnet. Die Nein. ist bestimmt völlig ahnungslos in dieses Projekt gegangen und hätte auch nie gedacht, dass sie da jetzt Gegenwind für bekommt.
Ja, ja, das ist absolut richtig.
Ich glaube, wenn du Werbung für McDonald's machst, gehört es einfach dazu, dass du auch ein bisschen bluten musst. Dass du auf alle Fälle ein bisschen, einerseits, ich muss sagen, dass ich Shirin David wahnsinnig sympathisch finde, von dieser Wer steht mir die Show-Nummer, da habe ich sie gesehen, ich bin ihr noch nie begegnet. Ja. Aber ich finde, die hat ein sehr smartes, cooles Auftreten.
Finde ich auch.
Als menschlich total sympathisch, aber es ist immer so eine Sache, ey, da habe ich zwei Herzen in der Brust, ich bin mal ganz ehrlich. Einerseits denke ich, scheiße, die kriegt die ganze Kohle und andererseits denke ich, so richtig korrekt ist es auch nicht, sich wirklich genau diesen Konzern an den Hals zu schmeißen, der nun mal wirklich, also wirklich nicht der Konzern ist, der irgendwas gerade tut.
Ja, Massentierhaltung, Waldrodung, all das, ne? Also
da kannst du, da können wir jetzt endlos anfangen. Ja. Kannst du dich daran erinnern, vor 9 Jahren, als es den
Moritz Bleibtreu?
Moritz Bleibtreu, Christian Ulm, Paulina Roginski, Crow, Joko Winterscheid, Colleen, Anna-Maria Lara, Elias M. Barek in einem Werbespot.
Du hast ja aber alle Wiki alle gemerkt, ne?
Nee, ich habe sie mir gerade alle aufgeschrieben. Ich habe mir das angeguckt, nämlich.
Okay.
Weil ich das nochmal, das war ja damals auch, da wird dann heiß diskutiert. Am Ende denke ich mir nicht, scheiße, sie kriegt das Geld, sondern ich denke mal, dass du es nicht verhindern wirst, dass sie natürlich ihren Song, ihre Kunst dafür benutzt, das finde ich ein bisschen bitter. Mhm. Dass sie das, wofür sie eigentlich steht, damit zusammenmischt und alles zu so einem großen Brei und zu so einer Werbeikone wird. Aber es ist ja sowieso vieles verloren gerade. Und ich glaube, viele müssen einfach nochmal, weil das Geld auch nicht mehr überall so überschaubar reinkommt, müssen die jetzt mitnehmen, was sie kriegen können. Ich sehe ominöse Geschichten auch bei Instagram von so Mark Wahlberg, der jetzt so muskulöse Pumpgeräte und so verkaufen muss. Weil der glaube
Wobei der nun wirklich sehr, sehr gut im Geschäft ist, ne? Aber vielleicht ist es einfach auch dieser Side-Deal, wo man sagt, naja, komm, das nehme ich jetzt auch noch mit. Das ist ja das Problem von Superreichen. Sie empfinden sich ja als subjektiv arm oder von Armut akut bedroht. Und dann kann es sein, dass dann so ein Mark Wahlberg sagt, ich mache besser nochmal Werbung für Fitnessgeräte, fürs Gym. Man weiß es nicht.
Außerdem sind wir auch gerade in einer Zeit, in der viele sagen, ey, Shireen ist einfach die Queen. Genauso, wenn jemand genauso viel Geld macht, wie ein Typ das früher gemacht hat, als es noch eine Männerdomäne vor allem im Popbereich war, in vielen Bereichen war, da hat man ja auch gesagt, Alter, so cool, hast du Robbie Williams gesehen, Alter, der Werbeclip, das ist so ein geniales
Günter
Ding.
Günter Grass macht einen Werbeclip für McDonald's, ne? Der kann das, der alte. Ja,
der kann das, ja. Und dann ist es nun mal so. Und
also sagen wir es mal so, ich finde es dahingehend natürlich nicht gut, weil McDonald's, zumindest was die Herstellung der Produkte angeht, natürlich grundsätzlich der Satan ist. Massentierhaltung, Waldrodung, all das, ne? Klimaschutz, um Gottes Willen.
Und ich kann es auch inzwischen echt nicht mehr essen.
Ja, so, ja, jetzt, da kommen wir gleich noch. Aber sie haben natürlich auch einen maßgeblichen Anteil daran, dass halt eben auch Adipositas ein großes Problem nicht nur in der westlichen Welt ist. Auf der anderen Seite ist Sharon David nicht dafür bekannt gewesen, dass sie sich vorher großartig für Ökologie, Klimaschutz oder diese Themen eingesetzt hätte. Insofern kann man ihr zumindest nicht zum Vorwurf machen, bigott zu sein oder eine Doppelmoral zu leben.
Naja, die hat bestimmt auch schon mal politische Posts gemacht in ihrem Instagram, wenn es drauf ankommt. Das machen ganz, ganz viele. Ich sehe ganz viele Leute, ganz viele Online-Aktivisten, die sich hart für eine politische Sache einsetzen. Sei es gegen Rassismus, alles ehrenwerte Sache. Aber am Ende sehe ich sie dann doch alle irgendwo mit Gucci-Klamotten rumrennen und mit irgendwelchen Sachen. Und ich glaube, aber am Ende wollen sie alle nur Gucci. Und so weit hat uns der Kapitalismus schon, dass wir in einem Deckmantel, der wir kämpfen für eine bessere Welt, am Ende uns doch alle freuen, wenn wir dann selber unseren Gucci-Gürtel haben, den wir dann auch mal ganz stolz zeigen können, dafür, dass wir uns so für eine bessere Welt eingesetzt haben.
Selbst die Intellektuellsten wollen am Ende eigentlich nur schön sein bei Fahrstuhl-Selfies. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe.
Das ist genau ungefähr die gleiche Aussage. Stimmt, das ist es ja.
Die unbequeme Meinung.
Wovon redet Bundespräsident Steinmeier, der Dauerdemokratieprediger aus dem Schloss Bellevue? So schreibt es Julius Betschka. Liebe Grüße im Tagesspiegel. Der Bundespräsident sollte ein Mann der Worte sein, denn es bleibt ihm nicht viel mehr, um Einfluss zu nehmen. Umso betrüblicher, dass die zweite Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier von einer Konstante begleitet wird. Je schwieriger die Lage ist, desto unverständlicher und belehrender spricht der Bundespräsident. Wen will er eigentlich erreichen? Und die Frage reiche ich natürlich weiter. Hat er dich erreicht, dein Bundespräsident?
Grundsätzlich fand ich die Aussage ja mit dem einen sozialen Jahr ganz gut, ne? Aber inzwischen kommt
die Idee von Kramp-Karrenbauer, ne? Also die hat er quasi nur übernommen.
Ja, die Idee ist jetzt ja auch nicht so ganz neu, die wird schon ganz lange diskutiert. Auch wir, also ich habe mit Jan darüber schon geredet, weil für mich war der Zivildienst eine prägende Zeit, die ich nicht missen möchte.
Same here,
ich glaube aber ich glaube, es ist nun mal für Leute, die damit nicht aufgewachsen sind, kannst du jetzt auch nicht nachträglich da nochmal reinziehen, vor allem wenn die schon komplett degeneriert sind, keine Ahnung. Dann ist es vielleicht gar nicht gut, die auf alte Leute oder auf gehandicapte Leute loszulassen. Ich glaube, dass es die Möglichkeit geben sollte, das zu machen für Leute, die sich ein Jahr nach der Schule nicht orientieren, um kurz dieses Thema abzuhaken, weil ich das wirklich auch einen guten Vorschlag finde.
Ja, ich bin auch dafür.
Und wenn du dafür ein Jahr kriegst, 1.500 oder 2.000 Euro im Monat, ich weiß nicht, irgendein gutes Geld, hast dafür auch einen Job, bist unterwegs. Ich war in der Sozialstation St. Pauli damals, bin mit dem Fahrrad rumgefahren, hab ehemaligen Prostituierten Essen gebracht, hab Leute, die alleine den ganzen Tag im Rollstuhl sitzen, mit denen Schach gespielt, hab Sachen gemacht, die mich auch nicht immer damals Spaß gemacht haben, aber die mich vor allem haben Menschen kennengelernt.
Du hast dich nur noch gut auf Böhmermann vorbereitet. Ne?
Ich habe mich gut, kann man schon so sagen, und ich habe Leute kennengelernt, die ich zu der Zeit nicht kennengelernt hätte, die mir Geschichten erzählt haben, die mir in sozialen verschiedenen Feldern gelebt haben und wo es auch teilweise unangenehm war. In der Glashüttenstraße zum Beispiel war eine Frau, die lag den ganzen Tag nur am Bett und war schizophren und hatte drei Persönlichkeiten. Und als ich da das erste Mal rein musste ins Zimmer, sie lag da alleine, habe ich immer gehört, Mama, nein, Mama, so zwei Stimmen, ist kein Witz, und dann so, ja, du mal. Die hat dann halt verschiedenen Stimmen geredet. Und das ist auch eine Sache. Überwindung.
Führe eine solche Beziehung.
Wer führt die? Also ich kenne einige, die sie führen. Und ich wollte auf alle Fälle da nicht aufhören zu arbeiten, auch nach dem Zivildienst, weil es eine aufregende Zeit war. Und ich glaube, diese aufregende Zeit sollten wir Menschen wieder ermöglichen. Jetzt zurück zu Steinmeier, den ich momentan als politischen Gandalf empfinde, der von sich selber berauscht, nur noch so einen weißen Mantel braucht und als großer Mahner unserer Zeit auf schwere Zeiten uns einstimmen will, aber dann wieder im Schloss verschwindet. Und keine Ahnung, was er eigentlich sonst macht, weil er fällt tatsächlich tatsächlich gerade nur auf durch so Ansagen, ich möchte das Volk auf schwere Zeiten einschwören und weiß aber auch nichts Positives zu sagen. Keine Ahnung, vielleicht das eine Jahr schon zu viel im Amt?
Ja, also Beschka schreibt ja unter anderem halt eben, oder er kritisiert halt eben auch, dass die Sprachbilder oft nicht so wirklich griffig sind. Ne? Also er zitiert zum Beispiel den Satz von Steinmeier, die Demokratie ist eine anspruchsvolle Staatsform. Wir sind auch noch dafür zuständig, dass wir die Regale wieder auffüllen. Und dann sagt er, gehen Produkte aus, fehlt Mehl. Der Staatsbürger als Regalauffüller im Warenhaus namens Demokratie. Es lässt sich ja ahnen, was Steinmeier mit der Nebenjob-Metapher sagen wollte, aber reichen ihr Ahnung? Also das ist so ein bisschen der Vorwurf, dass also er super auf der Kanzel kommen würde, hoch oben über den Köpfen der Menschen, leuchtend. Also es geht ja so ein bisschen in deine Gandalf-Richtung. Aber dass er halt einfach durch dieses Salbadern nicht wirklich bei den Leuten ankommt, wenn er sagt, ich bin jedem dankbar, der an mehr denkt als nur sich selbst. Und da denkst du so, ja, das könnte jetzt auch Margot Käßmann.
Die Zeit hat sich ein bisschen weiter gedreht.
Ja.
Ne? Und jetzt gerade ist das einfach, es sind Floskeln. Es ist einfach, wer soll damit was anfangen?
Aber er müsste ja eigentlich das Gegengewicht sein. Also wir erinnern uns an die Hochzeit Helmut Kohl, war Bundeskanzler, und Richard von Weizsäcker war Bundespräsident, der ihm auch politisch, obwohl sie in derselben Partei gewesen sind, nicht besonders nahe stand. Nee. Und als scharfer Kommentator der Gegenwart natürlich auch das Gegengewicht zum etwas bräsigen, breiigen, strickjackigen Helmut Kohl war. Und da hattest du das Gefühl, da sind aber auch wirklich zwei unterschiedliche Denkschulen unterwegs, während man bei dem einerseits sehr unklar redenden Olaf Scholz und dem andererseits sehr unklar predigenden Frank-Walter Steinmeier nicht das Gefühl hast, dass auch nur einer von den beiden wirklich mal zu einer Ruckrede, ja?
Nee, die wirken, als wenn die beide am gleichen Methangas schnüffeln oder keine Ahnung, was irgendwas, also weißt du, was ich sagen will? Also die beides, sie sind für ihre Schwammigkeit bekannt und daran werden sie wahrscheinlich auch geschichtlich in die deutsche politische Geschichte eingehen, weil sie weder scharfe Worte sagen, noch irgendwas auf den Punkt bringen, und genauso ist ja gerade momentan, und da möchte ich jetzt gar nicht hier so zu pessimistisch klingen, aber es ist nun mal in einer wahnsinnig schwammigen Zeiten, in der wir alle nicht wissen, wo wir gerade hindriften, und die Politik tut ihr Bestes, um uns weiter dieses Gefühl zu geben, dass wir einfach uns noch nicht mehr auf den nächsten Monat, guck mal, bald ist Dezember, man freut sich aufs nächste Jahr, ich freue mich noch nicht mehr auf den nächsten Monat oder sonst was momentan, weil man nicht weiß, was einen noch ereilt, ohne zu pessimistisch, doch ein bisschen pessimistisch schon, es gibt überhaupt keine Zukunftsvision in keinen Bereichen gerade, die einem das Gefühl von Hoffnung gibt. Klingt das jetzt sehr negativ?
Ja, klingt nicht besonders positiv, aber es ist zumindest.
Aber das kann sich ja auch wieder ändern.
Ja. Ne, ist ja vielleicht, wir haben ja gerade schon über dein Tattoo kurz gesprochen. Das ist ja vielleicht dann auch ein schöner Punkt, das gute alte Carpe Diem wieder mal rauszuholen. Ne?
Na, ganz ehrlich, ich habe tatsächlich dieses Gefühl, warum hören wir nicht auf mit Aufarbeitung von Geschichte und uns und gegenseitig anzuklagen? Warum ist nicht in 50 Jahren tatsächlich Fortpflanzungsstopp? Dann sagen wir, ey, vielleicht oder in 100 Jahren, zwei Generationen noch, und dann bauen wir noch ein paar Futterkrüge auf für die Tiere hier und sagen, okay, die letzten Menschen gehen in so eine Kuppel und dann ist hier echt mal Feierabend. Der Mensch ist schlecht und kriegt es nicht besser hin, und darüber müssen wir einfach dann irgendwann auch aufhören, uns zu zermadern, sondern sehen, ey, pass mal auf, wir haben jetzt von Wissenschaftlern rausgekriegt, es wird nicht mehr besser. Dieser Planet ist dem Tode geweiht und irgendwann ist es nicht mehr gut, hier noch Menschen zu gebären auf dieser Welt. Ich weiß, es klingt sehr apokalyptisch.
Ja, der Denkfehler darin ist ja, und das ist natürlich eine zutiefst narzisstische Perspektive, der Planet ist ja gar nicht dem Tode geweiht. Nur lediglich wir. Aber weil
wir genau.
Das ist natürlich eine unglaubliche Egozentrik, denn sobald wir da nicht mehr mitmachen dürfen, ist quasi der ganze Planet nichts mehr wert, wo du sagst, der Planet wird sich von uns schon erholen. Nur wir sind dann halt weg.
Das wird so ein schöner Planet werden. Also wirklich, wenn wir erstmal nicht mehr sind. Ja. Schön warm auch. Natürlich ist es hoffnungslos. Das wird auch es ist ein kleiner Gedankenansatz einfach nur.
Ja.
Zwei Generationen noch, richtig gute Zeit. Wir bauen nochmal die alte Kneipe von Günter Netzer auf, die hier in München, die Disco, wir machen noch mal achtmal im Jahr, Tommy, Wetten, das, bauen noch mal hier Posemuckel in Hamburg, die alte Kneipe auf, machen noch die guten Läden, hier Sven Fehden macht noch mal das Omen auf in Frankfurt und wir feiern alle noch mal Ecstasy Free von Walter Steinmeier und noch mal eine richtig gute Zeit und auch wirklich festen Monatsgehalt für alle, kohlemäßig.
Also Olli, ich glaube, du hast dich gerade beworben für das Amt des Bundespräsidenten. Ich finde, du hast da jetzt schon deine, das war die Schulz-Schiruck-Rede, kann man nicht anders sagen.
Aus Außenminister wird der tätowierte Türsteher aus dem Berghain.
Weißt du, Sven Marquardt, ne?
Ja. Ja.
Sehr gut.
Es ist jetzt einfach nur mal alles ein bisschen Chaos in meinem Kopf gerade, aber wenn man so am Ende des Jahres sich das alles anguckt, dann ist das vielleicht die einzige Option, die mich jetzt gerade gut stimmen würde, wenn wir in diese Richtung tendieren würden. Okay.
Gucken mal, wer da spricht.
Angst war mein Begleiter, so spricht Frank Plassberg in der Süddeutschen Zeitung. Er hat sich unterhalten mit Cornelius Pollmer und es ist so, Frank Plassberg hört mit Hart aber fair auf, zum Abschied ein Gespräch über eine prägende Kindheit, Zweifel am Journalismus der Gegenwart sowie die Frage, warum er im Rheinland geblieben ist, statt nach Berlin zu ziehen. Ja, das ist ein interessantes Interview. Ich meine, wenn Cornelius Pollmer Leute trifft, kann man eh davon ausgehen, dass es am Ende ein gutes Stück, ein gutes Gespräch werden wird. Aber also Frank Plassberg eilt ja medial, also kollegial, der Ruf voraus, dass er jetzt nicht der einfachste Chef ist. Ich würde jetzt mal sagen, also das Prinzip fordern und fördern ist ihm also auch nicht fremd. Und hier stellen wir aber fest und lernen ihn kennen als jemand, der A, keine besonders glückliche Kindheit hat, die er Zeit seines Lebens mit sich herumgetragen hat und es ihm an Urvertrauen mangelt und dass er jemand ist, der das Wort Angst vor der Sendung kennt. Zitat, das Wort ist nicht zu groß, aber man kann das Gefühl auch eine gewisse Grundanspannung nennen und die braucht man, um eine gute Sendung zu machen. Ich glaube, dass es mir da geht wie vielen Menschen, die die Bühne suchen. Sie erleben dort nicht unbedingt ihre leichtesten Momente. Ich beneide Menschen, die überall auf festem Grund zu stehen scheinen, die mit einem unerschütterlichen Grundvertrauen ausgestattet sind. Beim Hören oder Lesen dieser Worte, inwieweit fühlst du dich da, wie sagt man so schön neudeutsch, abgeholt?
Ich bin mit Plassberg nie warm geworden. Ich habe die Sendung auch selten gesehen. Ja. Aber wenn er seine unglückliche Kindheit nochmal aufarbeiten will, vielleicht in so einem Motivationscamp, wo man so Freitag hinfährt und Sonntag zurückkommt und sich dann so rückwärts vom Stein in die Arme von fremden Leuten fallen lassen soll. Ja. Denn man kann ja alles Mögliche machen, um das aufzuarbeiten. Und wenn er jetzt aufhört, hat er ja die Möglichkeit. Mich würde viel mehr interessieren, wer wird denn der Nachfolger von der Sendung?
Louis Klamroth wird sein Nachfolger.
Wirklich?
Mein ehemaliger NTV-Kollege Louis Klamroth. Liebe Grüße. Supermann.
Ganz liebe Grüße.
Richtig guter Typ. Sehr guter
junger
Moderator.
Mann, auch bringt frischen Wind vielleicht rein.
Ja, absolut. Also da hat die ARD sich überlegt, bevor wir jetzt den nächsten Jüngeren direkt wieder an RTL oder ProSieben verlieren, vielleicht geben wir da einfach mal einem jungen Kollegen eine gute Fläche, um sein zweifellos vorhandenes Talent oder seine Fähigkeiten auszuüben. Nein, super, finde ich total gut.
Zu Frank Plassberg kann ich nur sagen, über tote Boxer spricht man nicht. Herzlich willkommen, Louis Klamroth.
Die unbequeme Meinung.
Abschalten heißt wegschauen. Ein Kommentar von Alfred Draxler. Ich habe den schon mal zitiert. Den hat er in der Bild geschrieben. Ich fand es halt einfach wirklich wahnsinnig komisch, diesen Kommentar. Denn wir alle suchen ja nun, also wir suchen ja nun seit Wochen nach einem Hebel, mit dem wir das Schauen der Spiele rechtfertigen können. Zwei Dinge dazu. Ich habe sehr, sehr, sehr gelacht, als ich glaube bei Radio 1 war es, hörte, dass eine Umfrage ergeben hat, dass irgendwie 75% der Deutschen, also natürlich der befragten Deutschen, sagen, sie werden die WM nicht gucken, wo ich dann ja sicher, das ist ungefähr so wie 9 Wochen vor der Bundestagswahl, wo die Grünen bei 33% liegen, bis es dann so richtig nahe kommt, man sagt, naja, ganz so konsequent will ich auch nicht sein. Und die Frage an dich, Olli, wirst du die WM gucken? Auf einer Skala irgendwo zwischen, hast du die Heizung schon aufgedreht und bist du geimpft? Wo liegt das in etwa?
Ob ich diese WM jetzt gucke oder nicht, wird nicht daran ändern, dass die religiösen Ansichten in Katar, in diesem Land, sich ändern werden. Das schon mal vorneweg.
Das ist schon mal richtig.
Wir werden,
wenn es nur mal die religiösen wären, das ist ja, das
ja
ist
die religiösen immer getan. Es ist alles ein Fundament. Also diese ganze Schwulenfeindlichkeit und diese ganze gegen andersdenkende Leute, das ist immer von Fundament. Es gibt es in jeder Religion. Jede fundamentale Religion duldet bis heute keine Schwulen oder auch Menschen, die gleichgeschlechtlich leben. Das ist ja nun mal Fakt. Die Frage ist, warum, aus welchen Gründen will ich mir das angucken? Bisschen aus Sensationsgeilheit auch, wie das alles wird, ob das gut wird. Ich habe irgendwie auch kein gutes Gefühl. Ich habe seit Jahren kein gutes Spiel der deutschen Nationalmannschaft gesehen.
Wobei der Kader nicht schlecht ist.
Ja, aber ich habe seit Jahren kein gutes Spiel, auch von diesem Kader und von diesen Spielern nicht gesehen. Ich weiß, wir sind eine Turniermannschaft. Ich habe im Vorfeld
das waren nicht, wir irgendwann mal, ja, das ist richtig.
Waren wir irgendwann mal, habe ich jetzt im Laufe der letzten Jahre auch gar nichts von mitbekommen. Und ich wollte lieber die Frage an dich zurückgeben. Ich habe mir natürlich auch diese Geheimakte Katar-Doku angeguckt, die sehr, sehr gut ist. Die Nummer einfach offenlegt, wie der Zustand in diesem Land ist. Da können wir jetzt drüber urteilen oder nicht. Die Frage ist, wäre es nicht einfach radikaler und viel besser gewesen vom ZDF und ist es nicht ein bisschen scheinheilig, so eine Berichterstattung zu machen und dann trotzdem die WM auszustrahlen, für die man einerseits viele Millionen zahlt, aber auch andererseits sehr viele Millionen bekommt und sehr viel Geld mit verdient. Und das ist natürlich die Frage, was bringt es eigentlich, vorher sich selber das dann zu vermiesen, wenn man sich entschieden hat, das auszustrahlen?
Naja, also die, nennen wir es jetzt mal nicht Rechtfertigung, sondern Erklärung von Jochen Breyer ist, dass es sicherlich von Vorteil ist, dass ARD und ZDF sich die Rechte an dem Turnier gesichert haben. Denn im Gegensatz zur Konkurrenz, zur Streaming-Konkurrenz oder irgendwelchen Pay-TV-Sendern, werden sie ja nicht nur das Produkt senden, sprich die Spiele und den Glanz und den Glamour, sondern halt eben auch in das Ganze die kritische Berichterstattung einbetten. Also man könnte es jetzt auch mal ganz übertrieben formulieren, sie sind quasi das trojanische Pferd. So. Das ist eine Möglichkeit, sich das...
Ob das wirklich so stimmt oder ob man sich das ein bisschen schönredet, das ist die Frage, die ich mir stelle. Aber ich bin auch, ich stecke da auch nicht drin. Ne?
Auf alle Fälle
hat Kalle Rummenigge für zwei Rolex, die beide wirklich ausgesprochen hässlich sind, da, als Supporter dafür gesorgt, dass wir jetzt im Winter eine WM haben. Und mal ganz ehrlich, war wieder kein Erfolgsjahr für uns alle. Ja. Und im Endeffekt werden wir uns vielleicht freuen, wenn wir im kalten November, Dezember dann einfach so ein Spiel sehen, Italien, Spanien, was vielleicht ganz gut ist und werden dann doch ganz kurz mal wieder die Moral ausschalten, wie wir das auch machen, wenn wir dann doch nochmal ganz dringend mit Jan-Josef Liefers und Anna Los nach New York fliegen müssen oder ähnliches, weißt du?
Ich finde, es ist ja übrigens, man muss ja einfach mal sagen, wir sind ja sehr ambitioniert und wir sind ja zu jedem Protest bereit und wir ziehen es auch durch allein und sind ja als Fernsehzuschauer die Hände gebunden. Also wir 80 Millionen Bundestrainer und Fußballfans, wir würden natürlich sofort den Fernseher auslassen. Problem ist ja, die Quoten werden ja nur erfasst in den Haushalt mit diesen 5500 GfK-Messgeräten. Da muss ich ganz klar sagen, da spreche ich jetzt auch im Namen von 80 Millionen Fußballfans. Wir würden es machen, aber es liegt jetzt an euch. Ihr mit den 5500 Geräten, tut es. Wir zählen auf euch. Protestiert. Lasst den Fernseher aus. Die ganze Nation verlässt sich auf euch. 5500 tapfere Haushalte.
Die würden uns den Rücken frei halten, wenn die sich jetzt mal opfern würden.
Das wäre, oder? Ja.
Im Endeffekt weiß ich nicht, wie gut der Fußball wird, darauf kommt es auch noch an. Und wenn dann die ersten zwei, drei sensationellen Spiele gespielt wurden und man liest in den Nachrichten drüber, da wird sich der eine oder andere nochmal breitschlagen lassen. Außerdem, den armen Kindern zuliebe willst du doch nicht etwa diese WM sausen lassen, oder? Da bin ich mal gespannt, wer so radikal ist und seinen Kindern erzählt, nee, das ist ein Unrechtsstaat, Katar, das gucken wir uns nicht an.
Ja, da weißt du sowieso, also spätestens die Bild-Zeitung wird natürlich wieder ein paar wunderbare Komposita bilden und neue Wortschöpfungen, wenn die in der Vorrunde gut performen mit Füllkrug und Mokoko vorne, dann irgendwie, wir beten drei Kater unser, dass das aber irgendwie jetzt ab ins Finale, dann irgendwie so die ganz klar, wie damals Rudi Haudi Saudi oder die Letten Plätten und dann kommt er irgendwie, also wird schon was kommen irgendwie, ne?
Bin ich
irgendwie auch mit den Kataris daddeln oder so, also da ist einiges drin.
Also wenn einer prädestiniert ist für sowas, dann du, also, Micky, ganz ehrlich.
Ich mach das, keine Sorge, ich stehe zur Verfügung, wie
sag
immer.
Da würde ich was fragen, weil du bist ja auch jemand, der sich mit der Geschichte des deutschen Fernsehens gut auskennt. Ja. Dieter Nuhr, ist der nicht eigentlich damals bekannt geworden, dass er bei irgendeiner WM in einer Pause Witze erzählt hat? Oder ist das eine Verklärung meiner Geschichte? Aber so in den 90ern habe ich Dieter Nuhr das erste Mal gesehen, wie er bei einer WM aufgetaucht ist und dort in den Pausen. Und meine Mutter meinte damals, ich mag den. Finde ich witzig, den Typen.
Ist ja witzig.
Und da habe ich noch, glaube ich, sogar bei meinen Eltern gewohnt oder war ich nicht. Oder nee, da habe ich, glaube ich. Aber meine Mutter mochte ihn. Das war das einzige Mal, dass sie gesagt hat, ich mochte ihn damals jedenfalls.
Ja.
Und ich glaube, das ist genauso wie Elke Heidenreich. Die hatte auch mal in der WM eine Rolle angenommen als so eine böse Hausfrau, die immer so rummeckert. Weißt du, so eine Comedy-Part innerhalb der WM.
Ja, aber sie hat, also Elke Heidenreich hat ja damit angefangen, mit der lustigen Putzfrau damals, ne?
Das hat sie
irgendwie zwei, drei Jahre gemacht. Das war in den 80ern, ne? Frühe 80er.
Das war 80er und ich glaube, Dieter Nuhr kam auch mit einer anderen Performance natürlich, nicht als lustige Hausfrau.
Nein.
Jetzt will ich dich fragen, dein lieber, von mir auch geschätzter Kompagnon Oliver Polak, wäre der bereit, wenn ich jetzt nochmal meine, vielleicht in den Pausen in Katar, fürs deutsche Fernsehen ein paar kleine Gags zu reißen, irgendwas hinzumachen. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob sie dieses Jahr schon einen Comedian haben, der sich in der WM zwischen den Spielen da hinstellt und ein paar gute Gags reißt.
Also so wie ich meinen Freund Oliver Polak kenne, gerne nackt und mit nicht selten offenkundigen homosexuellen finanziellen Ambitionen. Ich würde es sehr begrüßen, aber ich glaube, Olli legt aber auch Wert darauf, dass diese Bilder auch in Katar ausgestrahlt werden. Dann wird das machen. Da bin ich mir relativ sicher.
Wir zählen auf die 5500 Haushalte, die auch das mit unterstützen könnten.
Ganz weit vorne.
Peter Hane ist 70 geworden, der Große. Peter Hane, ich habe ja der Yuval Harari fürs Wutbürgertum. Ich habe Peter Hane zuletzt eigentlich immer nur gesehen in der Auslage von Büchereien am Timmendorfer Strand. Also so neben Büchern von Marianne Koch zur Frauengesundheit und Bücher irgendwie, also für die Generation 80+. Und Peter Hane, der war ja damals ZDF-Moderator, ich glaube Heute-Journal oder so, der wurde eine ganze Weile auch als so eine Art, sag mal, populär intellektueller gesehen. Und da hat er irgendwann Anfang so, also 2004, also er hat vorher schon sehr viele unbeachtete Bücher geschrieben und dann schrieb er ein Buch Schluss mit Lustig, das Ende der Spaßgesellschaft. Und das war Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste 2004. Und dann irgendwann hat er gedacht, ach guck mal, wenn ich solche Bücher schreibe, das funktioniert gut. Und es werden halt immer mehr Bücher so...
Wir wollen unsere alte Welt zurück, Bücher.
Exakt, exakt. Also rettet das XY-Schnitzel, Empörung gegen den täglichen Schwachsinn, Werte, die wichtig sind. Finger weg von unserem Bargeld, wie wir immer weiter entmündigt werden. Schluss mit euren ewigen Mogelpackungen. Wir lassen uns nicht für dumm verkaufen. Dann das nächste Buch auch. Seid ihr noch ganz bei Trost? Schluss mit Sprachpolizei und Bürokratenterror.
Und das, aber es ist, ein, das ist leider, ich weiß und die nicht, ob uns das alle aber, ne? noch ereilt. Ich keine ja. Ahnung. Ich glaube, dass ganz viele Menschen jenseits der 60, 70 und auch wir, uns wird vielleicht, wenn wir so alt werden, dieses Gefühl eilen, das ist nicht mehr unsere Welt. Wir verstehen das nicht mehr.
Geht ja jetzt schon ehrlicherweise teilweise los.
Ja, es geht ja jetzt schon los. Aber ich glaube, der Schlaue schweigt einfach, was das angeht und nimmt den Prozess einfach hin, beziehungsweise lernt auch das zu verstehen, dass die Welt, die dir mal angeblich gehörte, dir gar nicht mehr so gehört. Und es gibt so eine Aussage, ey, mein Opa hat zu mir gesagt, wisst ihr was, früher, wir haben unseren Vorgesetzten noch mit Respekt behandelt, die Leute. Ja, Vorgesetzter, wenn du warst bei der, ich meine, du warst damals im Zweiten Weltkrieg, Alter, du hattest keine andere Wahl. Natürlich hast du den Respekt behandelt, deinen Vorgesetzten, sonst richtig. Hätten sie dich erschossen, Mann.
Aber so ein Bajonett ins Auge drückt. Ja,
oder auch irgendwie gemacht. Sowas, genau. Aber es ist eine immerwährende, immer wieder kommende, also wir früher, das war ja eine andere Zeit, wir haben ja noch im Dreck gespielt, wir haben ja noch ohne Handy und so ein bisschen ist Pidel Hane, wie wir ihn als Kumpels nennen auf dem Kiez. Pidel Hane ist ein Typ.
Pidel Hane,
66, damals
gegen
Putin.
Pidel Hane, da kommt er. Du,
Pidel Hane hat in der Ritze jeden weggeklatscht und dann ist er Bargeld zum ZDF Pitch. Gegangen.
Ja, also witzig. Aber die Dinger funktionieren ja auch. Aber der ist jetzt mittlerweile, ich habe einfach nur aus Recherchegründen, weil ich so gucken wollte, was hat er so zuletzt veröffentlicht. Er schreibt jetzt vor allen Dingen für Tichys Einblick. Und Tichys Einblick ist natürlich jetzt, sagen wir mal, ja, also weit rechts der Bild. Und ich habe das im Café getan. Und ich habe wirklich den seltenen Moment gehabt, dass ich dachte, so da kam so eine Bedienung vorbei und so. Und dachte, oh, hoffentlich sieht die mich jetzt nicht, wie ich hier gerade so in Tichys Einblick stöber, so völlig begeistert. So. Was, so Finger weg von unserem Bargeld. Das dachte ich so für so, weißt du, wenn da so ein Graumiliter Herr im Rollkragenpullover sitzt und sagt irgendwie, Peter Hane, was schreibt er denn? Recht hat er. Das fühlte sich nicht wirklich gut an. Aber Pidel Hane finde ich natürlich fantastisch.
Pidel Hane von Olli Dittrich alles, gespielt.
Alles Gute zum 70.
Ja, von mir auch.
Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
Wolf Schneider, er ist jetzt dann tatsächlich wirklich verstorben, der Mann, der seine Adresse redigierte, so schreibt es Detlef Esslinger in der Süddeutschen Zeitung. Generationen von Journalisten lernten von ihm, Harald Schmidt nannte ihn Sprachoffizier. Sowas gefiel ihm. Nun ist der Publizist Wolf Schneider im Alter von 97 Jahren gestorben. Ich weiß nicht, kennst du Wolf Schneider? Kanntest du ihn? Warst du mit seinem Werk vertraut?
Nein, bin ich nicht vertraut. Ich weiß natürlich, dass er der Sprachpapst war, so wie der Autopapst bei Radio 1, aber auf alle Fälle weiß ich, dass er...
Andreas Kessler. Ne?
Ja, genau. So war er für die Sprache zuständig und war jemand, der natürlich wahrscheinlich, also wir werden, auch wenn ich Leute bewundere, die mit Sprache umgehen können, Sprache beherrschen und Ausdrücke finden, Sätze bilden können, ist das nie die Sache gewesen, wo ich dann immer, wo ich so dachte, cool, dass du es kannst, ich kann es nicht so gut, auch wie mit Max Gold, ich liebe das, was der kann, so will aber das selber, sehe es als harte Arbeit auch an, die Geduld fehlt mir, ich muss aber sagen, großen Respekt natürlich, aber 97 Jahre ist auch wirklich echt, da hat man gelebt.
Aber gnadenloser Typ.
Er war gnadenlos.
Also die Leute, Ja, ja, die Leute, die bei ihm auf der Journalistenschule waren, also nicht wenige sind da heulend weggegangen. Ne? Also
aber was hätte er denn zum Gender-Gaga gesagt?
Der hat ja sogar was zum
Gender-Gaga gesagt.
Ja, der hätte sich natürlich lieber erschossen, als sowas wie JournalistInnen zu schreiben oder so. Ne? Er ist ja also dann auch ein Sprachbewahrer. Und doch, der hatte irgendwann nochmal so mit 90 ein Manifest geschrieben. Also ich finde, grundsätzlich ist es auch in dem Alter nicht verkehrt, ihm zuzuhören oder das sich durchzulesen, aber ob dann jeder das dann eins zu eins übernehmen will, das ist ja jedem selbst überlassen. Aber er hat natürlich auch wie in diesem Artikel so ein paar schöne Beispiele hier. Wer bei ihm in die Journalistenschule ging oder eins seiner Lehrbücher las, der wird nie wieder schwere Verwüstung schreiben oder kennt jemand leichte. Und man weiß dann auch, was Silbenschleppzüge sind. Schneiders Schimpfwort für Dinge wie Witterungsbedingungen. Bei ihm lernte man, dass ein 7-Silben Wort grundsätzlich bäh ist und es Wetter heißt und niemals anders. Ja, das ist schon wirklich eine ganz interessante Karriere. Ich habe den eine Weile wirklich bewundert, weil ich so damals noch eine größere Zuneigung zu solchen Autoritäten hatte. Mhm. Er hat ja auch die NDR Talkshow ganz lange moderiert und war da auch echt eine Art Ereignis. Und er hat unter anderem zu seinem Vermächtnis, dem Sprachlichen, gehört: Hauptsachen in Hauptsätze, mit Silben geizen, Verben hofieren, Adjektive minimieren. Also jeder, der schreibt, der kann da durchaus vielleicht auch mal...
Würde mich zu sehr unter Druck setzen, würde mich auch als Musiker und Texter, wo es einfach auch wichtig ist, dass ich meine eigene Identität finde und auch sage, man mich nicht als jemand ausgebe, der ich nicht bin, ist es für mich wirklich bemerkenswert. Ich ziehe meinen Hut davor, bin aber doch dieser Klassifizierung nicht gewachsen.
Das gibt's doch gar nicht.
Kanye Wests schlimmster Albtraum: Adidas arbeitet an neuen Yeezys. Das berichtet NTV. Adidas hat seine Werbeikone zwar in die Wüste geschickt, will aber deren Ideen weiter nutzen. Die von dem Rapper Kanye West entwickelten Yeezy-Modelle fehlen schmerzhaft in der aktuellen Kollektion. Das könnte 2023 anders werden. Ja, sie sagen sich ja gut, okay, also wir müssen uns jetzt von dem Vogel trennen. Aber die Schuhe sind ja doch sehr, sehr erfolgreich und Adidas hat ja zu erkennen gegeben, dass ihnen durch die Trennung der Partnerschaft ungefähr 250 Millionen flöten gehen, haben die gesagt, naja, die Schuhe können wir ja auch ohne den in etwa so designen. Also das Design werden wir schon hinkriegen.
Tragen die dann noch seinen Namen, die Schuhe?
Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Aber dann nennen sie die halt nicht Yeezys, dann nennen sie vielleicht Judas oder so, ne? Oder das auch schön in dem Zusammenhang.
Ich habe mir das 2,5 Stunden Interview von Lex Friedman mit Kanye West angeguckt, tatsächlich. Ein Podcaster, den ich eigentlich ganz gut finde inzwischen. Ja. Und das war Lex Friedman jedenfalls. Ja. Und der hat sich die Zeit genommen und hat sich das alles angehört. Es ist teilweise schockierend, wie narzisstisch, wie der sich um sich selbst dreht, wie der sich selbst darstellt, Kanye West. Und teilweise haut er dann so Sätze raus, wie das natürlich bei allen manischen Menschen ist, die du total spannend findest und auch interessant findest. Ja. Aber es ist nun mal wirklich einer der letzten Superstars, die vielleicht in diesen Sphären schweben, obwohl es, die werden ja immer wieder doch noch geboren, die den Verstand verlieren. Ja, jetzt mit 45 knappst, glaube ich, auch ein bisschen das Alter. Er sah aus, als wenn er gerade von der Renovierung von der Wohnung kam, hat den Kapuzenpulli an mit Farbfflecken drauf und so ein Cappy auf und dann Pullover drüber. Er sah wirklich aus wie jemand, der gerade irgendwie so einen Halbzeitjob irgendwas gemacht hat, bei jemandem eine Wohnung tapeziert und gestrichen hat. Und man merkt, dass das immer bei so
Attila pendelt. Hildmann vielleicht.
Ja, vielleicht. Das pendelt zwischen Wut, Wahnsinn. Auf alle Fälle ein faszinierendes Interview und Lex Friedman hat eine unglaubliche Ruhe und setzt sich mit Kanye West aus und man kann sagen, dass der wahrscheinlich ungefährlicher ist, gefährlich ist durch diese Macht, die er hat, dass er natürlich mit seinen Aussagen gerade wirklich natürlich, das hat Lex Friedman erklärt ihm auch ganz deutlich, du greifst hier gerade das jüdische Volk an, was ist eigentlich dein Problem mit deinen Aussagen, wenn es dir um Einzelpersonen geht, dann greif doch diese Person an und sag nicht, the Jewish Media ist, also das ist ja die ganze Zeit und da merkt man dann auch, dass Kanye West einfach nicht gebildet genug ist, um das in seinem Kopf verständlich zu verstehen und dass das da Common Sense auch ist, dass natürlich das alles in jüdischer Hand ist und das auch in seinem Kopf das ganz so verankert ist, was dann schockierend ist, wenn man dann immer, und das finde ich immer bei amerikanischen Genies oder Künstlern teilweise so schockierend, die machen geniale Sachen, kannst du nichts sagen, My Dark Twisted Fantasy war eine großartige Platte.
Fantastisch, absolut.
Unglaubliche Platte und Und dann denke ich auch, was für ein Genie, was für eine Mut bei der Produktion, auch die Sachen danach, da ist ja immer ein Highlight dabei.
Ja.
Und dann siehst du auch, dass da andererseits eine völlig verlorene Seele ist. Genauso wie das Rick Rubin-Interview bei Joe Rogan, wo er auf einmal erzählt, Rick Rubin, dass er inzwischen er hat sich brainwashed gefühlt, weil er war 25 Jahre vegan und jetzt ist er ein Carnivore und isst nur noch Fleisch und sagt dann wirklich...
Rick Rubin, ja?
Ja, und Rick Rubin, der, den ich auch immer als großen, also auf den man so, der hat man für weise gehalten. Und letztendlich, und ich weiß, das klingt jetzt arrogant, ich bin ein großer Amerika-Fan von vielen Künstlern, gibt es bei mir immer noch diesen Reflex, dass ich sage, irgendwo ist er dann doch auch ein dummer Ami. Weißt du, was ich meine? Ohne, dass ich damit abwerten, weil ich bin ein riesiger Fan von amerikanischer Kultur und vielen Sachen, aber es gibt dieses eine Ding, wo du denkst, okay, da seid ihr so plakativ in eurem Denken, das Gleiche werden die auch über unsere Kultur denken, dass wir immer alles direkt so sagen müssen, keine Ahnung, das geht mir auch gar nicht darum.
Also mangelt es an humanistischer Bildung?
Ja, vielleicht sowas. Und dann denke ich auch so, wie kann Rick Rubin auf einmal sagen, I was brainwashed, I was a vegan. Du musst ja gar nicht eins von beiden sein, aber sich dann so hart zu entscheiden, so ein Extremist nur noch von morgens bis abends Fleisch zu essen, wie übrigens auch Bruce Springsteen 84 bei seiner Born in the USA Tour, habe ich damals im Interview gelesen. Denn dieses Manische, das macht mich einmal so verrückt bei denen und dass die dann auf so einem Trichter sind.
Ja, diese Künstler sind ja nun auch in gewisser Hinsicht, das merkt man ja, Rick Rubin, Kanye West, Inselbegabung. Das Problem ist nur, diese Insel ist offensichtlich das Mururoa-Atoll und dann steigt dann irgendwann der Pilz hoch. Das ist bedauerlich, total, gerade was Kanye West angeht. Ich finde es interessant, denn ich halte ihn jetzt erstmal nach allem, was ich so verfolgt habe, nicht genuin für einen Die-Hard-Antisemiten. Ich glaube, er ist halt einfach wirklich komplett durchgedreht und ist in so einem
Rampetron und in Verschwörung. Seiner Frau, dann auch der Social-Media-Druck von allen Seiten. Ja, ja. Dann ist natürlich auch, glaube ich, dass seine Frau mit Pete Davidson, was hat er auch ein Thema, all diese Sachen, seine Kinder wurden ihm weggenommen und dem fliegt die Sicherung
und wenn du dann
durch.
Die Sicherung durch und wenn du dann natürlich auch aus Einsamkeit dich erstmal in dieses Kaninchenloch der Verschwörungstheorien begibst, dann landest du, wie bei Verschwörungstheorien üblich, immer bei der zionistischen Weltverschwörung und dann kommt am Ende natürlich immer Antisemitismus dabei raus. Also finster
geht mir
und
so
auch
auf die Nerven, das geht einem so auf, das ist so eine unangenehm, das ist auch immer wieder aufpoppt. Und man wirklich, naja, okay, das könnte jetzt zu weit führen.
Aber wir bleiben bei dem Fleischesser von gerade.
Komm, nächstes Thema.
Only the Strong Survive, mäßiger Karaoke-Ausflug von Springsteen. Ja. So urteilt der NDR über das Karaoke. Ja, es ist ein Coveralbum, Studioalbum Nummer 21 von Bruce Springsteen. Und er covert 15 Soul- und R&B-Klassiker, Motown, Stax. Und die Frage, wie ist es denn so?
Ich habe den Spiegelbericht gelesen, da ging es um die Hälfte erstmal darum, ob es kulturelle Aneignung ist oder nicht. Wenn es eine Sache von kultureller Aneignung ist, dann ist es vielleicht der Fall von Schnarchkultur, die da war. Es ist wirklich ein wahnsinnig langweiliges Album.
Ja.
Es ist wirklich Schlagerrock vom Allerfeinsten. Aber Bruce Springsteen ist 73 Jahre alt. Was soll er noch rausbringen? Der hat ein unglaubliches Oeuvre veröffentlicht. Mhm. Allein seine Platten bis zu Born in the USA, was sein Hauptwerk ist, zwischen Greetings from Asbury Park, seiner ersten Platte von 73, seiner zweiten Platte bis zu seinem ersten Durchbruch. Spruch 75 mit Born to Run, dann Darkness on the Edge of Town, The River. Ja. Was für ein Lauf bis zu Nebraska und Born in the USA. Danach kam die große Scheidung von seiner ersten Frau. Tunnel of Love war das Trennungsalbum. Das letzte große Album. Danach hat er sich von der E Street Band getrennt. In den 90ern Human Touch und Lucky Town fürchterliche Rotzplatten gemacht. Und danach, muss ich ganz ehrlich sagen, hat er mich nie wieder berührt. Auch The Rising und die Platten, die danach kamen, waren
ganz... Magic ziemlich gut, den Song.
Magic war noch ganz gut. Das war noch die rockigste von diesen Platten, aber grundsätzlich hat er mich nie wieder so berührt. Es wurde immer hemsärmeliger Stampf-Blues-Rock auch inzwischen, immer aber trotzdem unglaubliche Texte geschrieben, ganz, ganz viel. Aber diese Geschichte, dass er da am Strand 9-11 längst gelaufen ist und einer meinte, Bruce, wir brauchen dich jetzt, die hat er erzählt er halt immer noch gerne und dann wieder zurückkam. Ich habe diesen Podcast mit Barack Obama und ihm gehört und jede Story von ihm fängt an mit dem Satz, Barack, I was a child in New Jersey. I was running around the street and I found a dime on the street and I was playing guitar at my home. Und es ist so ein weiser Mann, den ich auch unfassbar sympathisch finde und ich gehe nächstes Jahr auch ins Volksparkstadion, wenn er nochmal auf Tour kommt, weil ich mir extra eine Karte gesichert.
Aber halt eben für die alten Sachen.
Wie es so halt ist. Und das ist so schlimm. Auf einmal ist man selber der Typ, als ich noch jung war, war Elton John für mich schon ein alter Mann. Weißt du, was ich meine? Oder auch Tina Turner. Und was soll
auch
ich
ein
jetzt
alter Mann.
Ja, Tina Turner. Was soll ich jetzt jungen Leuten den Zauber von Bruce Springsteen erklären, die sich dann die neue Platte anhören und denken, Alter, das ist euer geiler, großer Gitarren-Hero. Ja, aber das ist nun mal auch vorbei.
Ja.
Trotzdem hat er sein Recht, das so zu machen, wie er will. Wer hat auch genug Kohle eigentlich? Aber du machst ja auch Musik, weil du ansonsten schlafen mir die Füße ein. Du musst irgendwie in Bewegung bleiben.
Ja, genau. Ich habe immer das Gefühl, nur wenn Künstler irgendwann anfangen, entweder ein Coveralbum aufzunehmen oder ein Best-of-Album, dann ist immer schon, wie sagt man so schön, Red Flag. Ne? Dann denkst du so, ah.
Dabei hat er so viele unveröffentlichte Songs. Es gibt von The River in the Box, von Born to Run, mit alleine die Songs, die da noch über sind, das sind so eine Perlen. Und auch diese Box Tracks heißt die von ihm, mit, ich glaube, 5 CDs mit Songs, die er nie veröffentlicht hat, wo du denkst, das gibt's doch gar nicht, dass der das nie veröffentlicht hat. Das ist ja qualitativ vom Allerfeinsten. Trotzdem ist auch Bruce, ist gut mit Bruce, sag ich mal. Ich freue mich drauf, dass er nochmal auf Tour kommt. Das Coveralbum hätte er sich jetzt meiner Meinung nach sparen können.
Woanders ist es auch beschissen.
Tränengeständnis des Biomarkträubers. Ich beklaute sogar meine Kinder. Das ist der Hamburger Morgenpost zu entnehmen. Ich sitze hier richtig, ich bin der Täter, sagt Jan B. Jan B., einsichtig zum Richter am Hamburger Landgericht. Der grauhaarige Mann sitzt neben seiner Verteidigerin und wird gleich in Tränen ausbrechen. 6-mal soll er Filialen der Biomarktkette Tjadens überfallen haben. 5-mal alleine den Markt an der Fruchtallee. Dazu einen Pizzaladen. Wie er zum Räuber wurde, vor Gericht kommt eine unglaubliche Geschichte über einen toten Kokskurier, die Mafia, Schläge, Erpressung und den brutalen Absturz eines Familienvaters ans Licht.
Ja, muss nächstes eine ganz Jahr verfilmt von Fatih Akim im Kino zu sehen. Der neue Gangsterstreifen mit Moritz Bleibtreu als verzweifelter Bio-Supermarkträuber. Ja.
Aber der Kerl ist wirklich arm dran gewesen. Erstmal hatte er einen Kumpel, der war wohl Drogenkurier und hat Drogen im Körper geschmuggelt. Dabei ist er ums Leben gekommen. Und dann irgendwann hat die, als er sich mal wieder Stoff besorgen wollte, vor 10 Jahren, haben die Leute, die den Drogenkurier damals beauftragt, gesagt haben, pass mal auf, das ist doch dein Freund gewesen. Du schuldest uns jetzt das Geld, das uns verloren gegangen ist, weil er bei diesem Drogentransport ums Leben gekommen ist. Und die haben den über Jahre hinweg so unter Druck gesetzt, dass er das Geld versucht hat zu besorgen, halt eben über diese Überfälle. Und er versucht, alles zu Geld zu machen. Im Zweifel hat er sogar die eigenen Kinder beklaut aus dem Sparschwein und so. Also eine ganz traurige Geschichte eigentlich.
Wirklich traurige Geschichte. Ich kann dir noch nicht um die Trauer. Mein alter Freund Arne aus Stelling, der hat seine Tante bis zum Ende gepflegt. Tante Lilly, die hatte versetzte Blähung, Micky. Das heißt, dass die Gase beim Pupsen nicht mehr rauskamen, sondern sich unter der Haut in Beulen festgesetzt haben und die mussten von Ärzten aufgeschnitten werden, die Pupsbeulen. Die haben unglaublich gestunken. Das gibt's wirklich, das nennt sich versetzte Blähung. Jetzt frage ich dich, möchtest du lieber über Jahre von deinem ehemaligen Geldtransporter-Kollegen unter Druck gesetzt werden oder versetzte Blähungen haben?
Ich bin da echt noch unschlüssig. Ich muss da bis zum nächsten.
Ich glaube, das ist vielleicht eine gute philosophische Frage, mit der wir die Sendung verändern können und die wir auch alle Hörerinnen und Hörer fragen können.
Könnte doch Frank-Walter Steinmeier mal eine Ruckrede zu dem Thema, meine Damen, liebe Bürgerinnen und Bürger, versetzte Blähungen. Gasblasen, die. Also, das ist, wir haben ja, sagen wir so, pass auf, ich bin für versetzte Blähung, denn Deutschland braucht momentan alles an Gas, was irgendwo herkommt. Ne? Fracking.
Stärker hättest du die Sendung nicht beenden können, ja.
Dankeschön, Olli. Ich danke dir ganz herzlich. Es ist immer sehr, sehr schön, mit dir zu reden. Und
Micky,
wir machen
immer,
das
ich
wieder,
hoffe, ich war nicht zu launig heute mit meinen ganzen krüden Aussagen. Es ist jedenfalls immer eine große Freude, bei dir zu sein. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, allen Hörern und Hörerinnen
auch. Das wünsche ich dir auch.
Und hoffentlich bald wieder mal, ja?
Das machen wir. Lass dir gut gehen und dürfen wir schon deinen Adventskalender bewerben an dieser Stelle? Ist es schon, oder
können
ist
wir
es
schon machen. Ab 1. Dezember geht's wieder los. 24 Kurzgeschichten auf Spotify.
Oh, fantastisch.
Erwarten
sehr
euch
gut
von mir und von tollen Gästen auch, die gnadenlos gute Geschichten geschrieben haben.
Fantastisch.
Da und es gibt vielleicht einen Gastauftritt von einem großen Podcaster noch, der mit einer täglichen Nachrichtensendung hier besticht auf Spotify.
So, okay, gut. Dann soll es so sein. Olli, lass dir gut gehen. Mach's gut. Bis dann.
Vielen lieben
ciao,
Dank.
Ciao.
Mach's gut, Micky.
Tschüss.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.